Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Mitmensch, dem Podcast des Evangelischen Medienhauses in München. Mein Gast ist heute die gelernte Krankenschwester, Tennistrainerin, Pilgerbegleiterin, Gründerin von Family Homes und Autorin Melanie Oetting. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn man sich alles, was Sie so machen, anschauen, was ist Ihr Herzensprojekt?
Auf jeden Fall Family Homes. Diese Gastfreundschaft leben, Menschen zu Jesus führen, sie in eine lebendige, genussreiche, fröhliche Beziehung mit unserem guten Gott führen. Das ist mir ein großes Herzensanliegen.
Und darum soll es jetzt auch gleich weitergehen. Family Homes, was steckt hinter dem Titel, was ist das Konzept?
Also begonnen hat es damit, dass ich mein eigenes Haus geöffnet habe für Gäste, die sich bei mir einmieten können. Und ich habe in meinem Haus einen Gebetsraum, der ist reserviert für Gott und das Gebet und die Beziehung zu Gott. Und da habe ich Menschen dazu eingeladen, diesen Gebetsraum aufzusuchen, bei mir zu wohnen und mit mir in Kontakt zu kommen. Und wir Menschen haben alle ein Talent oder eine Leidenschaft, hoffe ich doch, weil das bringt Freude ins Leben. Und diese Leidenschaften wollen wir auch in unseren Homes zu den Gästen transportieren, sodass wir Erde und Himmel verbinden.
Das klingt schön. Ist es dann so, ist es wirklich auf, basierend auf Gastfreundschaft oder kann man sich also einmieten im Sinn von wie ein Hotel buchen?
Ja, man kann einfach anfragen. Wir haben keinen Buchungskalender online, aber man kann per Mail anfragen und man zahlt auch für den Aufenthalt. Das sieht man auf den Homepages, die Preise zum jeweiligen Home. Also es ist ein Zwischending, würde ich sagen. Es ist was ganz Spezielles. Ich glaube, es ist etwas sehr Prophetisches, weil es eine sehr enge Begleitung oder Begegnung zu den Gästen ist, die bei uns im Haus, in den Homes sind. Und wir erleben, dass die Gäste verändert nach Hause gehen und Gott vor allen Dingen gespürt haben. Und das ist ja das Schönste.
Wer kommt da zu Ihnen? Also was muss ich mitbringen oder was muss mir fehlen, damit ich zu Ihnen finde und damit ich auch weiß, wie lange darf ich da bleiben?
Also es muss Ihnen nichts fehlen. Es kann Ihnen natürlich was fehlen. Wichtig ist, dass Sie einfach ein Interesse haben oder eine Sehnsucht haben nach Gott, dass Sie bereit sind für Begegnung, weil wir das schätzen. Wenn Sie sagen, Sie brauchen nur eine Auszeit, ich brauche nur Stille, ist das auch möglich. Also es kommt wirklich auf die Bedürfnisse der Gäste an. Wir nehmen da sehr Rücksicht drauf. Und Sie fragen ganz konkret beim Haus an. Und die meisten Gäste bleiben von einem Wochenende bis zu einer Woche, muss man sagen. Ja. Und es ist ja schon so, dass es auch Tage der Stille sind und der Einkehr und der Auseinandersetzung mit mir selbst und Gott.
Und die Familien, die ihre Häuser, ihre Gästezimmer zur Verfügung stellen, was ist da deren Rolle? Müssen die dann auch besonders ein Gespür entwickelt haben, was braucht mein Gast?
Also das Allerwichtigste ist mir die Herzenshaltung der Gastgeber, dass sie einen Alltag leben, verbunden mit Gott. Das ist mir das Allerwichtigste. Und sie haben sicher alle ein gastfreundliches Herz. Und sie sind bereit, ihre Talente, also das, was sie leidenschaftlich gern tun, mit den Gästen zu teilen. Also sie geben schon ein Stück weit auch ihre Zeit und ihre Liebe. Sie tragen die Gäste sicher auch im Gebet. Also es ist ein, würde ich sagen, ein anderes Wohlfühl-Package, was man bei uns bekommt, als vielleicht bei Wellness. Aber man bekommt eines, ja, und getragen zu sein im Gebet, nicht alleine zu sein, Anschluss zu bekommen, Menschen zu begegnen, die mit Gott verbunden leben, die bereit sind für Begegnung. Es ist einfach was Besonderes.
Was immer ganz wichtig ist, wenn ich, egal wo es ist, in ein Hotel, in Wellness oder auch nicht Wellness gehe, die meisten Menschen ist immer sehr wichtig, was gibt es da zu essen oder gibt es gemeinsame Mahlzeiten oder muss ich jetzt schauen, dass ich mir da selber was suche? Wie ist das da?
Ja, also wir laden unseren Gast auf jeden Fall einmal an unseren privaten Tisch ein, mindestens einmal. Grundsätzlich hat eigentlich jedes Family Home die Möglichkeit, der Gast sich selbst zu versorgen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir immer Frühstück herrichten und jede Mahlzeit bei uns eingenommen werden kann, sondern eigentlich versorgt sich der Gast selbst und wir laden ein nach unseren Fähigkeiten und Zeitplan, aber mindestens einmal zum gemeinsamen Mahlzeit. Wir stellen fest, das gemeinsame Mahl öffnet Türen und Herzen.
Wie viele Family Homes gibt es denn jetzt schon?
Also im Moment haben wir, glaube ich, 8 online. Davon sind die meisten in Deutschland, 1 in Amerika, 1 in Kirgisistan und 1 in Österreich.
Also es ist sehr breit gestreut. Und wie werden sie gefunden?
Ja, eigentlich geht das von Mund zu Mund. Wir sind auch regelmäßig in der Presse. Wir präsentieren uns auf Großveranstaltungen und es spricht sich so langsam herum. Und ich selber bin viel unterwegs und spreche immer wieder darüber und bringe meine Sehnsüchte, dass es in die Nationen geht vor Gott. Und erwarte mir da noch viele Nationen und bin in Vorfreude, dass wir jetzt auch internationaler werden.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen überhaupt?
Ja, ich habe mir das nie selber ausgedacht oder gedacht, ich würde jemals was gründen. Bei mir ist alles entstanden aus Schmerz. Ich habe den Verlust meiner Ehe als sehr schmerzhaft empfunden und traurig und war etwas bodenlos und habe einen Rettungsanker, an dem habe ich mich festgehalten und das war der Herr. Und in einer Gebetszeit habe ich ganz leise in meiner Verzweiflung und Ratlosigkeit die Stimme Gottes vernommen, mein Haus soll ein Haus des Gebetes werden. Und das war eigentlich die Initialzündung, diesem kleinen Samen, dieser kleinen Stimme, die in der Stille spricht, Gewicht zu geben, sie nicht loszulassen, sie ernst zu nehmen, ihr nachzugehen, Gott in die Pflicht zu nehmen, mir das zu erklären, was heißt es, mein Haus soll ein Haus des Gebetes werden und dann, sage ich einmal, mutige Schritte zu gehen.
Das heißt also, Sie haben erstmal Ihr Haus, also Ihr wortwörtliches Haus zum Haus Gottes gemacht oder Haus des Herrn gemacht und einen Gebetsraum eingerichtet und sind dann immer weiter vorangeschritten, bis Family Home draus geworden ist.
Genau, also der Name stand von Anfang an da, den habe ich auch im Gebet empfangen und ich habe mit meinem Haus, wie Sie richtig sagen, begonnen. Und der Herr hat mir schon zu Beginn eigentlich gesagt, dass es in die Welt gehen wird, daran glaube ich, dafür bete ich, dafür investiere ich meine Zeit, weil ich erfahre, wie wertvoll dieses Konzept ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, das mal zu kosten, weil wir einfach feststellen, dass die Menschen verändert nach Hause gehen, dass sie Gott begegnen, dass sie gestärkt sind, dass Heilungen stattfinden. Es ist sehr einfach, das Konzept, aber Gott ist oft nicht kompliziert. Ja, und es ist eigentlich ein großes Geschenk, was in die Welt geht.
Sie haben schon gesagt, dass für Sie auch, also ganz am Grund der Entwicklung der Schmerz stand. Und ich denke mal jetzt besonders der Todesfall Ihres Sohnes war dann nochmal wirklich der schlimmste Schmerz von allen. Hat Ihnen dann auch Gemeinschaft in irgendeiner Art helfen können? Also Gemeinschaft, dass jemand da ist, nicht nur im Gebet, sondern auch menschlicherseits jemand da ist, der sie da mit rausträgt und der ihnen Halt gibt.
Natürlich, das ist enorm wichtig und gleichzeitig können leider, die Menschen bei so einem tragischen Schicksalsschlag sind sie oft überfordert. Also sie können damit schwer umgehen. Wie begegnet man so einer Person, die so tief erschüttert worden ist, wo das Unmögliche passiert ist? Da bleibt man ein Stück alleine. Das ist so. Und gleichzeitig jeder, der an der Seite bleibt, der das mittragen kann, so eine schmerzvolle Situation, ist ein kostbarer Edelstein im Leben.
Haben Sie durch Ihre Trauer und die Verarbeitung des Schmerzens auch den Glauben gelernt? Beziehungsweise waren Sie vorher auch schon so fest im Glauben, wie Sie es jetzt sind?
Also der Glaube ist auch bei mir eine Entwicklung und ich bin, habe dem Herrn zum ersten Mal, bin ich ihm persönlich begegnet in meinem Herzen mit 16 Jahren und das ging natürlich auch auf und ab und ich sag mal, alle meine Erschütterungen, die ich in meinem Leben erfahren habe, die haben mich tatsächlich tiefer zu ihm geführt und jetzt ganz konkret der Verlust meines Sohnes bringt eine ganz neue Dimension in mein Glaubensleben, wo ich mich darüber wundere, dass das vorher nicht so präsent war. Aber der Himmel ist seitdem eine Realität, eine Dimension des Glaubens, die ich jetzt seitdem entdecke, wonach ich mich sehne und ausstrecke und wo ich sage, nach 2 Jahren, der Himmel ist uns für das Jetzt gegeben und nicht nur für nach unserem Tod.
Das gibt dann auch die Hoffnung des Wiedertreffens.
Die ist natürlich ganz groß. Die ist ganz groß und ganz wichtig. Und es ist vor allen Dingen ein großes Glück, bei so einem Verlust mit Glauben leben zu können, weil der Schmerz eine Richtung bekommt. Sonst würde ich in diesem Schmerz schwimmen und er hätte keine Richtung. Und es ist so enorm wichtig, unseren Schmerzthemen eine Richtung zu geben. Und Christus spricht von sich selbst, er ist der Tröster. Und das ist ein unfassbares Geschenk, was uns glaubenden Menschen geschenkt ist.
Sie haben ja Ihre Geschichte in einem Buch verarbeitet und der Titel heißt »Gott hat meinen Schmerz vergoldet«. Ich habe da an Kintsugi denken müssen, an diese japanische Kunst, kaputte Gefäße quasi mit einem Goldrand zu versehen, wo man dann wirklich die Wunden auch noch erkennt. Spielen Sie darauf an?
Nein, ich habe eigentlich, dieser Ausspruch, es kommt von mir und ich habe ihn geprägt oder begonnen zu prägen nach meinem Aus der Ehe, wo dieses Netzwerk entstanden ist und wo ich erlebe, dass so viele Menschen kosten können, Gott spüren können, Veränderung, Leben erfahren, dass ich sage, ich beschwere mich nicht mehr über diesen Schmerz, weil so viel Segen aus diesem Schmerz für viele entstanden ist. Und jetzt ist da ja dann nochmal, sage ich mal, eine große Portion dazugekommen. Und ich sag mal, auch da kann ich jetzt schon nach 2 Jahren sagen, dass er vergoldet wird. Aber ich bin da absolut auf dem Weg. Da bin ich jetzt noch nicht durch. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals durch bin, ob ich jemals durch diesen Schmerz ganz durchtauchen werde können. Ja? Jetzt geht es einmal darum, in der ersten Zeit den Schmerz zuzulassen, ihn zu umarmen, ihn willkommen zu heißen, um Heilung zu erfahren. Und das ist sicher bei so einem tragischen Verlust ein langer Weg. Und da bin ich auf dem Weg. Und ich sag mal, die Wunder, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren an mir erlebt habe, sage ich, ja, auch da ist der Herr dabei, mich zu trösten und diesen Schmerz für mich, sage ich mal, lebbar und zum Segen für andere werden zu lassen. Dadurch auch führt es zur Vergoldung für andere, ja. Wenn man andere trösten kann, wenn man davon sprechen kann, wenn man andere mit hineinnehmen kann, das ist dann die Vergoldung.
Gehört dazu auch das Wunder, dass ein Family Home in Kirgisistan entstanden ist?
Ja, mein Sohn ist ja in Kirgisistan tödlich verunglückt und ich bin sofort dorthin gefahren und habe dort ein Kreuz zementiert am Sterbeort, habe 15 Kilo Zement dort rüber geschleppt, wetterfesten, und ich wusste, in der geistigen Dimension habe ich dort einen Pflock eingerammt und ich habe erst dieses Land kennenlernen müssen und mich letztendlich auch damit versöhnen müssen. Und ich bin so weit, das gehört zur Vergoldung dazu, dass ich es liebe. Ich war auch letztes Jahr dort, also zweimal war ich schon dort. Und ich merke, dass es mir gut tut, dort zu sein. Und dass der Herr, ich gehe davon aus, dass er da auch was vorhat. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich eine Gründerin eines christlichen Werkes bin und Kirgisistan zur unerreichten Welt des christlichen Glaubens gehört und in unseren Häusern starke Beter sind und wir so dieses Land tragen können. Vielleicht ich dort eine Aufgabe bekomme. Und ich kann schon sagen, ich liebe dieses Land, ich liebe die Leute und natürlich freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber, dass wir dort schon eine Art Heimat haben durch das erste Family Home in Kirgisistan.
Weil ich kann es mir schon schwierig vorstellen. Kirgisistan ist ja eben auch ein ehemals UdSSR, ja, kommunistisches Land gewesen. Die Wurzeln, die christlichen Wurzeln sind jetzt mir gar nicht wirklich klar, ob es solche gegeben hat. Wahrscheinlich schon irgendwie durch Einwanderer, die mal da waren, aber ob da jetzt noch was übrig ist, keine Ahnung. Also weiß ja niemand. Also,
die Kirche ist sehr, sehr, also sehr, sehr schmal dort zu finden, aber sie ist zu finden. Und die meisten Missionare arbeiten verdeckt, weil das Regime das nicht erlaubt, dass man seinen Glauben öffentlich lebt. Also man kann letztendlich die Menschen nur in der eigenen Institution oder in dem eigenen Gebäude erreichen. Ich habe mich einfach auf die Suche gemacht nach Menschen des Glaubens vor Ort und habe mit denen angefangen, Freundschaft zu bauen. Und ich bin aber auch in Kontakt mit der Hirtenfamilie, die jetzt muslimisch geprägt ist, ja, und auch mit denen bin ich offen, Beziehungen und Freundschaft zu leben und auch in die Zukunft zu denken. Ich bin gespannt, wie mich der Herr weiterführt dort.
Jetzt, wenn Ihr Buch rauskommt, wen haben Sie da im Sinn? Möchten Sie Ihre Geschichte erzählen, um andere zu ermutigen oder um sich auch eine Luft zu schaffen? Oder was ist Ihre Intention dahinter?
Naja, erstmal kam der Verlag auf mich zu. Das heißt, ich bin nicht dorthin gegangen und gesagt, ich möchte ein Buch schreiben, sondern ich sehe das als einen Auftrag, der vom Himmel für mich auf mich zukam. Und ich wusste oder ich hatte schon lange eine Sehnsucht, ein Buch zu schreiben. Und ich habe mich gefreut über diese Aufgabe. Ich habe es sehr geliebt. Es ist ein biografisches Buch. Das heißt, man erfährt etwas über meine Kindheit, über meine Prägungen, über die ganze Entwicklung, wie ist das Werk entstanden, über den Verlust, wie lebt man das erste Jahr nach einem Todesfall des Kindes. Es ist ein breites Buch und ich beschreibe auch sehr intensiv meinen Weg der Veränderung, meinen ganz persönlichen Weg, meinen Heilungsweg, den ich eigentlich in den letzten 10 Jahren gegangen bin. Der ist ausgelöst worden durch einen damaligen Unfall meines damaligen Mannes, der zwischen Leben und Tod schwebte, und wo ich in eine Art Erschöpfungszustand danach gekommen bin und ich mich um mich kümmern musste. Und dann hat eine Reise begonnen und die Reise ist bis heute noch nicht zu Ende, weil ein Schlag nach dem anderen kam gefühlt. Und es ist mir aber, dieser Weg wurde mir zum Segen und ich möchte eigentlich Menschen ermutigen, sich selbst in Frage zu stellen, Heilung zu empfangen, die eigenen Schmerzen nicht wegzudrücken, sondern anzuschauen, Wunder im Leben sich zu erhoffen und zu beten auch dafür. Und letztendlich, glaube ich, gibt es einen Königsweg, wenn man in der Krise steckt. Das ist die Psychotherapie mit Gebet zu verbinden, um Heilung zu erfahren. Und das beschreibe ich meinen, ich beschreibe eigentlich meinen Weg in den letzten 10 Jahren. Gebe durch meine Kindheit und meine Prägung Grundlage und zeige auf, wie die Prägung auch auf das Heute wirkt und wie Gott einen begleitet auf einem Weg der Heilung.
Das sind ja alles Dinge, also jeder sagt, ich kann gut darauf verzichten, auf Schmerz und auf schlechte Erfahrungen, sagt jeder. Mhm. Aber es wird auch eigentlich niemand wirklich davon verschont. Ja. Irgendwas kommt immer daher. Mhm. Aus der heutigen Sicht, wie wichtig ist es, diesen Schmerz kennenzulernen und damit umgehen zu müssen, um dann da auch wieder rauskommen zu dürfen?
Ja, also ich sag, jeder Schmerz ist ein Schatz. Es ist eine Gnadenzeit, es ist keine lustige Zeit, aber es ist eine Gnadenzeit. Und Gott ist uns im Schmerz nahe, er ist auch ein Mann der Schmerzen. Und ich sage mal, die Schmerzen führen uns zum Wesentlichen. Das ist so. Und wenn wir es schaffen, den Schmerz zu umarmen, ihn sprechen zu lassen, darauf zu bauen, dass Gott aus dem Schmerz etwas machen kann, dann ist das ein Weg, der uns definitiv zu ihm führt. Und wo es die Auferstehung, also wo es die Heilungskraft Gottes wir spürbar erleben werden. Natürlich kostet es sehr, sehr viel Mut. Aber es gibt heutzutage, sage ich mal, so viele therapeutische Angebote, man kann sie kosten und in Kombination mit dem Gebet und dem Glauben ist es ein Weg hinaus. Ja, die Perspektive ist eine tiefere Lebensqualität. Deswegen sage ich Menschen, die ich berate oder die zu mir kommen, wenn ihr im Schmerz seid, erstmal im Bewusstsein haben, es ist eine Gnadenzeit.
Dann vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute.
Gerne. Danke.
Und weiterhin viele Wunder und viel Heilung.
Ja, danke.
Mitmensch, neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns. Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.